alles, was du besitzt, besitzt irgendwann dich. Ja, plötzlich mal feststellt, wie viel Geld man früher für Sachen ausgegeben hat, die man irgendwie gar nicht brauchte und die es gar nicht gebraucht hätte, um irgendwie ein gutes Leben zu führen.
Was haben wir denn eigentlich an Ressourcen schon und was können wir weitergeben, statt immer in unserem Denken zu bleiben, was brauchen wir noch?
Und dass man gar nicht so viele Dinge braucht, um trotzdem irgendwie so all den Herausforderungen im Alltag, die einem so begegnen, gerecht werden zu können.
Und herzlich willkommen bei Herz-Bauch-Bindung, dem Podcast für dein Mama-Mindset. Ich bin Christina Daum, Host dieses Podcasts, und heute geht es um eins meiner absoluten Lieblingsthemen, von denen ich in vielen Bereichen in meinem Leben ganz weit weg bin, aber so eine Affinität spüre, so viele Argumente für mich schon habe. Und deswegen war ich heute im Gespräch mit Mia. Mia lebt Minimalismus. Mia kann man auf Instagram finden und ich bin ihr so dankbar, dass sie hier ihre Zeit, ihre Expertise eingebracht hat, um uns alle zu inspirieren und auch zu motivieren, ein minimalistischeres Leben zu führen. Im Grunde zu überdenken, was wir benutzen, was wir konsumieren, was wir festhalten und was wir vielleicht in unserem Leben auch loslassen können. Und vor allen Dingen, warum es Sinn macht. Ich wünsche nun dir viel Freude und viele, vielleicht neue Erkenntnisse zu diesem Thema. Los geht's! Hallo, ich bin im Interview mit der lieben Mia aus Berlin. Genau, wir sind jetzt hier vom Land in Richtung Großstadt im Gespräch und ich habe Mia eingeladen, weil sie für mich ein ganz wichtiges Thema repräsentiert, nämlich den Minimalismus. Ich folge ihr schon eine ganze Weile auf Instagram und bin begeistert von dem, was ich da sehe. Ja, und würde jetzt gerne, dass du dich einfach mal kurz vorstellst, wenn du magst. Wo du herkommst, habe ich jetzt schon gesagt, aber ja, wie bist du dazu gekommen zum Minimalismus? Wer bist du? Und ja, wie geht's dir vielleicht auch gerade jetzt?
Ja, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Es freut mich total, heute hier sein zu dürfen. Genau, mein Name ist Mia, ich bin 34 Jahre alt und wie du gesagt hast, komme aus der Hauptstadt und ja, lebe hier mit meiner dreiköpfigen Familie auf 49 Quadratmetern, klein und fein. Und ja, dank Minimalismus aber auch richtig, richtig gut. Ja, und wie geht's mir? Mir geht's gut. Es könnte ein bisschen kühler sein tatsächlich, aber ansonsten geht's mir richtig gut. Danke.
Ja, sehr schön. Ja, danke, dass du hier da bist und heute mal genau darüber sprichst, was du lebst. Also, ne, bei Instagram sieht man das ja. Erzähl doch mal oder sag doch vielleicht als allererstes mal, was verstehst du unter Minimalismus oder was versteht man unter Minimalismus?
Ja, ich glaube, was man unter Minimalismus versteht, ist ziemlich divers. Es gibt einfach keine Regeln im Minimalismus. Minimalismus ist das, was du und ich und was andere daraus machen. Und genauso leben wir das auch. Also für uns persönlich bedeutet Minimalismus, dass wir nur das haben, was wir wirklich brauchen und was uns auch wirklich glücklich macht. Also das eine schließt ja manchmal das andere auch so ein bisschen aus. Mein Funwender macht mich jetzt nicht unbedingt glücklich, aber ich finde es doch ganz gut, dass ich ihn habe. Genau, und für uns bedeutet das aber auch, dass wir uns bezüglich Nachhaltigkeit ganz viel Gedanken machen. Also Minimalismus bedeutet für uns nicht, dass wir so wenig haben wie möglich, sondern auch immer unter dem Aspekt begrenzter Ressourcen und ja, einer Erde, die vor dem Kollaps steht aufgrund ja, unserer Lebensweise, aufgrund unseres Konsums hier im globalen Westen. Und ja, für uns bedeutet Minimalismus aber auch ganz große Freiheit als Familie, weil wir uns ein Leben geschaffen haben, in dem wir uns nur noch um die Dinge kümmern müssen, die uns wirklich im Alltag dienen, die uns gut tun, die wir brauchen. Und ansonsten bleibt da dann plötzlich ganz viel Zeit, die gefüllt werden will und darf, und zwar mit ganz viel Zeit statt Zeug, mit ja, ganz vielen wunderbaren Stunden mit der Familie draußen im Garten, draußen in der Stadt, Treffen mit Freundinnen, Freunden, mit Familie. Und das alles gibt uns so viel mehr, als uns ja jeder Besitz oder jedes große Haus, jede große tolle Wohnung jemals geben könnte.
Wie seid ihr denn da hingekommen? Wann habt ihr euch entschieden, dass Minimalismus der Weg ist und was war so der ausschlaggebende Punkt?
Ja, für mich hat die Reise tatsächlich jetzt inzwischen vor genau 10 Jahren begonnen. 2015 habe ich mich dazu entschlossen, ins Ausland zu gehen, dort zu arbeiten, und habe in diesem Zuge dann ja meine Wohnung hier gekündigt und habe damals noch überhaupt nicht minimalistisch gelebt. Also ich habe diesen ganzen Besitz, der sich in dieser Wohnung befand, damals ungesehen eingepackt und in einen Self-Storage gegeben. Und ja, habe die Wohnung verlassen, bin dann in die USA, habe dort gearbeitet, bin dort nur mit einem kleinen und einem mittelgroßen Koffer hin und habe dann so in diesem Jahr dort gemerkt, ich vermisse nicht wirklich was. Also ich hätte irgendwann auch gar nicht mehr sagen können, was sich in diesem Storage jetzt alles befindet. Und habe natürlich auch meinen Besitz jetzt nicht irgendwie wieder angehäuft dort in den USA und habe das auch total genossen, dort dann einfach meine Koffer auch in die Hand nehmen zu können, packen zu können und eine Rundreise machen zu können, Roadtrip, die komplette Westküste entlang, und habe diese Freiheit, dieses Ungebundensein, dieses ja, dann auch einfach Entscheidungen ganz frei und unabhängig von Besitz und von Verpflichtungen, Wohnungsverpflichtungen treffen zu können, so genossen, dass ich dann, als ich zurückgekommen bin, ja, aus diesem Self-Storage heraus alle Kisten gnadenlos aussortiert, ausgemistet habe, reduziert habe. Und ja, das ist eine Reise, die bis heute anhält und auf die ich dann natürlich auch meinen dann späteren Partner, heute Mann, dann mitgenommen habe. Und ja, das ist auch so die Reise, die wir seither begehen, und wo wir feststellen, es ist tatsächlich auch eine Reise. Also der Weg ist das Ziel, da sich natürlich einfach auch Bedürfnisse und Bedarf im Leben immer wieder ändern und dadurch natürlich auch immer wieder dann ja die Notwendigkeit besteht, den eigenen Besitz zu reflektieren und wieder zu gucken, was können wir weggeben, was muss vielleicht aber auch Neues dazu, was funktioniert vielleicht für uns noch nicht so richtig gut. Und gerade als dann auch unser Kind auf die Welt kam, ja, war das natürlich nochmal so eine ganz neue und große Herausforderung, weil da plötzlich so ein neues kleines Menschlein war, das irgendwie auch Bedürfnisse hat, und dann zu gucken, wie werden wir so diesen Bedürfnissen gerecht und können aber auf der anderen Seite auch unseren Minimalismus weiterleben, und haben auch da für uns festgestellt, Familie, Babys, die brauchen nicht viel. So, die brauchen irgendwie, keine Ahnung, ein Tragetuch, die brauchen Nähe, und ansonsten brauchen die nicht wirklich viel. So, nicht mal Windeln sind jetzt unbedingt das, was Babys brauchen. Und ja, das war für uns total befreiend, auch zu sehen, auch als Familie können wir weiterhin so frei und leicht leben. Ja.
Was würdest du denn jetzt sagen? Also gern gehen wir gleich nochmal auf das Baby- und Kind-Thema, weil da würde ich aber gerne nochmal ganz tief eintauchen. Aber vorher kam jetzt bei mir die Frage, was in eurem Alltag habt ihr denn nicht, was so die meisten Familien haben? Um das so ein bisschen bildlich vielleicht zu sehen.
Okay, was haben die meisten Familien? Gerade so, ich glaube, ich würde behaupten, dass die Küche so der Bereich ist, an dem wir am wenigsten minimalistisch sind, weil mein Partner ein begeisterter Koch ist, sich da wahnsinnig gern ausprobiert. Und dennoch fällt mir immer wieder auf, dass wir gerade in der Küche ganz viele Dinge nicht haben, die andere Familien haben, beispielsweise eine Kaffeemaschine. Und damit meine ich auch so einen ganz einfachen Filterkaffee. Besitzen wir nicht. Wir besitzen keinen Toaster, wir besitzen kein Waffeleisen. Wir besitzen keinen Wasserkocher. Ich weiß nicht, ich könnte diese Liste jetzt noch endlos
Wahrscheinlich
weiterführen.
keine Mikrowelle.
Genau, wir besitzen keine Mikrowelle. Was wir dafür besitzen, was andere vielleicht nicht besitzen, ist eine Mühle oder einen elektrischen Flocker. Ja, wo ich auch so sehe, dass es natürlich super individuell ist. Weil andere brauchen vielleicht eine Mikrowelle, andere haben den Bedarf eines Wasserkochers, was total okay ist. So, was aber auch immer wieder zeigt, Minimalismus ist super individuell, weil andere vielleicht den Kopf schütteln würden, sagen würden, wozu brauche ich eine Mühle? Ich kann mein Mehl doch auch irgendwie im Bioladen oder im Supermarkt nebenan kaufen. Und ja, das macht Minimalismus so furchtbar interessant.
Und wie kam der auf die Idee, dann so auf so kleinen Raum zu ziehen? Weil das ist ja eigentlich auch total der Gegentrend zur Gesellschaft. Du sagtest jetzt schon, dass halt Nachhaltigkeit ein ganz großer Treiber da ist. Hat sich das dann so ergeben oder war das wie so eine logische Schlussfolgerung?
Ja, das hat sich tatsächlich so entwickelt. Als ich damals das erste Mal mit meinem Partner zusammengezogen bin, sind wir tatsächlich in eine 100 Quadratmeter Wohnung gezogen. Und genau, unser Kind ist dann mit quasi eingezogen in diese Wohnung. Und wir haben dann aber einfach mit der Zeit festgestellt, hey, wir geben hier Geld für eine Wohnung aus, für eine Wohnungsgröße, die wir eigentlich gar nicht brauchen. So, die meisten Ecken waren leer. Ja, das kostet Geld und es sind natürlich auch einfach Ressourcen. Also Wohnraum, ja, bedeutet auch immer, oder großer Wohnraum bedeutet auch immer das Versiegeln von Flächen und oder auch jetzt in Bezug darauf, dass wir nur eine dreiköpfige Familie sind. Wenn wir 100 Quadratmeter allein für uns drei in Anspruch nehmen, bedeutet das, dass eine fünfköpfige Familie, eine sechsköpfige Familie, die einfach auch naturgemäß mehr Platz bräuchte, diesen Wohnraum nicht für sich beziehen kann, weil wir ihn quasi für uns in Anspruch nehmen. Und ja, dadurch, dass wir auch diesen Raum einfach nicht brauchten tatsächlich, haben wir uns dann dazu entschlossen, uns einfach immer weiter zu reduzieren. Genau, die nächste Wohnung war dann nur noch 80 Quadratmeter groß, die nächste dann nur noch 60 und die jetzige sind 49.
Also habt ihr euch wirklich so dahin entwickelt, sozusagen. Ja.
Genau, ja, total. Also es war eine Reise und ich denke, das ist auch das, was man sich zugestehen muss. Wir leben einfach in einer Gesellschaft, die wahnsinnig konsumorientiert ist. Die meisten von uns sind nicht minimalistisch aufgewachsen. Das heißt, natürlich ist es auch einfach ein Entwicklungsprozess, den man sich auch, finde ich, unbedingt zugestehen muss, weil Minimalismus langfristig auch nur dann funktioniert, wenn er mich glücklich macht. Und wenn ich mich irgendwie dazu hinzwinge, möglichst wenig zu besitzen und das möglichst schnell, dann werde ich merken, dass ich den Spaß daran verliere, dass es mich unglücklich macht, dass sich das Ganze zu einem Zwang entwickelt hat. Und dann ist es nichts, denke ich, was man langfristig auch einfach durchziehen wird, in Anführungszeichen, oder auch gerne machen wird. Ja.
Ja, das ist ja, wir orientieren uns ja oft in der Gesellschaft halt an anderen Menschen, ne, und oder lassen uns sehr beeinflussen von dem, was so das Drumherum sagt. Und das Drumherum sind ja auch ganz viel die Wirtschaft und die ist ja weiterhin in einem ganz anderen Trend, ne? Also die will uns ja ganz viel weismachen, was wir alles brauchen, ne?
Absolut, ja.
Wie geht es euch damit? Mit diesem, habt ihr das für euch irgendwie wirklich geschafft? Nicht, sag mal, abzuschwören oder irgendwie zu sagen, nee, das, wir gehen da ganz, ganz bewusst mit Einkäufen um oder wie lebt ihr das im Alltag?
Ja, also ich muss tatsächlich sagen, dass mich jetzt Werbung inzwischen total kalt lässt. Auch keine Ahnung, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich es früher total genossen habe, irgendwie zum DM zu gehen und nicht nur das zu kaufen, was ich jetzt auf meiner Liste hatte, sondern auch einfach mal zu bummeln, zu schauen, was gibt's Neues, ja, mich inspirieren zu lassen. Und dieses Bedürfnis habe ich inzwischen tatsächlich gar nicht mehr. Also ich gehe zu DM, kaufe meine Sachen, die auf meiner Liste stehen, und dann gehe ich wieder. Wenn ich irgendwie Werbung sehe auf der Straße oder keine Ahnung im Vorspann von irgendeinem Film, das lässt mich tatsächlich inzwischen total kalt. Ja, und das ist aber dann natürlich ein Prozess, weil wie du sagst, wir alle sind damit aufgewachsen, wir werden täglich wirklich millionenfach damit konfrontiert auf den Straßen, wo immer wir uns auch bewegen, und sich davon frei zu machen, das ist auch ein, ja, ein langer Prozess. Und auch ich habe Phasen gehabt, in denen ich dann doch wieder irgendwie was gekauft habe, wo ich dann später festgestellt habe, okay, das brauche ich irgendwie doch nicht. Und ja, da muss man auch einfach ja, nachsichtig mit sich sein. Das gehört dazu.
Du hattet ja dann auch den Prozess, viele Dinge loszulassen. Ne? Magst du da mal kurz teilen, welche Möglichkeiten gibt es da oder wie habt ihr das gewählt? Weil in dem Prozess stehen wir jetzt zum Beispiel gerade. Wir haben auch alles andere als ein minimalistisches Leben. Wir leben relativ groß in einem Haus und haben aber schon so viele Dinge, die wir loslassen wollen und haben das Gefühl, okay, wir bräuchten jetzt quasi einen ganzen Alltag neben unserem Alltag, um jetzt da dran zu gehen, die Dinge sinnvoll loszulassen. Ne? Nicht irgendwie einfach nur immer in die Mülltonne zu stopfen und zu sagen, okay, weg, 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 weil das kriegt man ja dann auch emotional gar nicht übers Herz. Welche Möglichkeiten gibt es da? Wie seid ihr das
angegangen? Ja, ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil das auch was ist, ja, was mir persönlich ein großes Anliegen ist, nämlich der verantwortungsvolle Umgang mit Besitz. Also wir selbst haben die Entscheidung getroffen, zu konsumieren, vielleicht auch über zu konsumieren. Und dann empfinde ich es als wahnsinnig wichtig, dann auch verantwortungsvoll damit umzugehen, wenn es darum geht, den Besitz wieder zu reduzieren und eben nicht einfach nur alles in die Tonne zu kloppen und damit ja, Ressourcen zu verschwenden, wertvolle Ressourcen zu verschwenden und natürlich auch einfach unser Müllsystem noch weiter zu belasten. Deswegen ist auch unser Anliegen, so viel wie möglich zu verschenken vor allem. Also das ist so für uns der größte und wichtigste Aspekt, weil ich auch einfach nicht die Ressourcen habe, wie du sagst, ja, mich dann hinzusetzen, alles kleinteilig irgendwie zu fotografieren, zu dokumentieren, dann irgendwie zu inserieren, dann mit 5 verschiedenen Leuten darüber zu schreiben, wer denn jetzt tatsächlich kommen würde und das Ding abholen würde. Dann, keine Ahnung, dauert es vielleicht auch noch irgendwie ein halbes Jahr, bis sich dann überhaupt jemand findet, der das Ding haben möchte. Und deswegen ist für uns Spenden und Verschenken tatsächlich so die Nummer 1, wenn es darum geht, aussortierte Dinge loszuwerden. Gerade auch damals, vor 10 Jahren, als es ja auch wirklich noch große Mengen waren, die ich loswerden musste, war ich sehr dankbar, dass wir ein Second-Hand-Kaufhaus in der Stadt hatten, das die Sachen angenommen hat. Und ansonsten, wow, was habe ich alles gemacht? Zu verschenken Gruppen auf Facebook oder dann eben auch über Kleinanzeigen zu verschenken einstellen oder dann auch eine zu verschenken Kiste vor der Haustüre. So, das waren die Dinge, die ich bis heute auch noch mache, um meine Dinge, ja, ich sag mal, möglichst nachhaltig und verantwortungsvoll wieder loszuwerden auch. Ja, und beim Verkaufen schaue ich dann, lohnt es sich tatsächlich für mich? Also ich habe mir so eine Grenze gesetzt, dass ich erst ab einem bestimmten Betrag, in meinem Fall sind es jetzt 10 Euro, also erst dann, wenn ich erwarten kann, 10 Euro von diesem Gegenstand zu bekommen, dann mache ich mir die Mühe, es zu fotografieren, zu inserieren. Genau, und alles darunter wird in der Regel verschenkt. Ja,
Ja, so ein bisschen deine Orientierung dann. Das,
Genau. Einfach um für mich... Und es muss natürlich jeder Mensch für sich individuell entscheiden, wie die eigenen Ressourcen da aufgestellt sind, wie viel Zeit und Energie kann ich tatsächlich in diesen Ausmistprozess dann auch investieren, wie wichtig ist es vielleicht auch, dass ein bestimmter Betrag dabei rumkommt, das ist natürlich auch super unterschiedlich, ja, aber ich denke, das ist immer ganz gut, da auch für sich selbst eine Grenze zu ziehen, weil sonst überfordert das einfach und am Ende führt es dazu, dass ich dann irgendwie unten im Keller einen riesen Stapel voll Sachen habe, die eigentlich alle noch inseriert werden müssten und werde es auch nicht los und habe auch nicht die Leichtigkeit, die ich mir von diesem Prozess eigentlich erhofft habe. Und dann einfach auch diese, weil vielen Menschen fällt es ja auch vor allem schwer, so vor dem Hintergrund, das hat ja alles mal Geld gekostet, das hat ja alles mal viel Geld gekostet. Und das ist auch so ein Lernprozess, den ich durchmachen musste in den vergangenen 10 Jahren, dass das einfach versunkene Kosten sind. Dieses Geld war weg in diesem Moment, als du es ausgegeben hast. Und du wirst dieses Geld nie wieder zurückbekommen. Und jetzt zu hoffen, dass irgendjemand anderes dich quasi dafür entschädigt, dass du diese Kaufentscheidung damals getroffen hast, das wird nicht funktionieren, weil du selbst diesem Gegenstand einen viel höheren Wert beimisst, als es irgendjemand anderes tun würde. So, das heißt, ganz oft bleiben wir auch auf Sachen sitzen, weil wir einfach einen viel zu hohen Preis dafür ansetzen und Menschen nicht bereit sind, diesen Preis für diesen Gegenstand zu zahlen. Und ja, das alles wird langfristig gesehen einfach nicht dazu führen, dass wir die Leichtigkeit bekommen, die wir uns erhoffen. Und deswegen loslassen, einfach loslassen.
Ja, super Impuls. Und wenn du jetzt was verkaufst, dann ist es so Sachen wie eBay Kleinanzeigen oder wo wendest du dich dahin, wenn du jetzt oder was verkauft hast, ne? Weil sicherlich waren ja in diesem Container auch Dinge drin, ne, die richtig groß waren.
Ja, auf jeden Fall. Genau. Und dann bin ich absoluter Kleinanzeigen-Fan. Das ist für mich einfach, ich bin jetzt nicht mehr auf Facebook unterwegs, da gibt es sicherlich auch tolle zu verschenken und zu verkaufen Gruppen. Aber für mich ist dann Kleinanzeigen einfach so die beste Wahl gewesen. Das funktioniert relativ schnell und unkompliziert, auch zum Abholen dann von großen Gegenständen. Ich muss da nicht noch irgendwie zur Post rennen oder so. Und ja, das ist für mich tatsächlich bis heute so die Nummer 1.
Okay. Du hast jetzt schon angesprochen, zwei Dinge, die dir jetzt der Minimalismus bringen. Einmal dieses Gefühl, du lebst nachhaltig, ne? Tust da, ja, deinen Beitrag leistest du für unsere Welt, um in eine andere Richtung zu schwenken. Und du hast gesagt, Leichtigkeit. Wenn du jetzt einfach sagst, was bringt dir der Minimalismus? Was ist dein Argument dafür? Kannst du dann noch Dinge für dich formulieren?
Ja, auf jeden Fall. Leichtigkeit, vor allem aber auch Zufriedenheit. Ich habe früher immer so das Bedürfnis gehabt oder das Gefühl gehabt, es braucht noch irgendwas. Irgendwas fehlt noch, damit ich wirklich glücklich bin, damit es mir besser geht, damit ich endlich die Person sein kann, ja, von der ich immer gedacht habe, dass ich sie sein möchte. Und diese ganzen Vorstellungen von sich selbst, von seinem Zuhause, von einem bestimmten Kleidungsstil, von einer bestimmten Außenwirkung, quasi auch gesellschaftliche Erwartungshaltungen loszulassen, das ist was, ja, was mir bis heute einfach so ein ganz großes Gefühl von angekommen sein, von Freiheit und von Zufriedenheit und von Glück vermittelt. Einfach mit den Dingen zufrieden sein zu können, die ich auch habe und dafür dankbar sein zu können, dass ich sie überhaupt haben darf, dass ich das Privileg habe, in einem Land zu leben, in dem ich ja, mich entscheiden kann, was ich besitzen möchte, was nicht, wie ich leben möchte, wie ich mich kleiden möchte. Ja, ganz, ganz große Zufriedenheit, die ich da spüre und angekommen sein und ja, einfach Frieden.
Schön. Ja, und den Zeitfaktor hattest du auch schon genannt, ne? Dass einfach der Minimalismus dir ganz viel Zeit oder euch als Familie auch ganz viel Zeit schenkt. Ist ja dieser schöne Spruch, nutzen dir die Dinge oder nutzt du den Ding oder irgendwie so ähnlich, ne?
Ja, tatsächlich. Also für mich ist es auch immer so dieses unter dem Reiter, alles, was du besitzt, besitzt irgendwann dich, weil natürlich alle Dinge, die wir um uns herum haben, mit uns sprechen, es will sich darum gekümmert werden und darauf hatten wir einfach keine Lust mehr. Und gerade als Familie, du wirst es kennen, so Zeit ist sowieso ein super knappes Gut. Und gerade in diesem Familienalltag dann Freiheit zu schaffen, dafür, dass nicht alles jetzt sofort erledigt werden muss, dass nicht irgendwie das tägliche, abendliche Aufräumen mit Kind einen an den Rand der Verzweiflung irgendwie führt und man jeden Abend nur denkt, oh Gott, das muss jetzt auch noch erledigt werden und die Küche sieht schon wieder aus und jetzt muss auch dieser riesen Wäscheberg irgendwie bewältigt werden und dann muss auch noch die ganze Wohnung gesaugt werden und so weiter und so fort. Das alles nicht mehr oder nur noch in einem sehr begrenzten Rahmen zu haben, der sich für uns tatsächlich auch bewältigen lässt, ohne dass es dann dazu führt, dass wir hier super gestresste und überlastete Eltern sind. Das ist, finde ich, super wichtig und auch für mich so mit noch weiterhin der Motor, der das am Laufen hält. Mein Kind, dem ich jetzt Zeit schenken kann. Und ich denke, das ist viel wichtiger als jedes Spielzeug auf dieser Welt. Ja.
Magst du da noch ein bisschen reingehen jetzt mit eurem Kind? Also es ist ja schon größer, ist kein Baby mehr, ne? Aber du hattest ja die Babyphase, hattet ihr, ne? Und du hast jetzt schon das Thema Windeln angesprochen, Tragen angesprochen. Was würdest du denn noch sagen? Ich würde jetzt gerne mal wirklich, weil ich hier ganz viele Frauen habe, die zuhören, welche Dinge hattet ihr nicht, die die meisten haben?
Oh, was hatten wir nicht, was die meisten haben? Das ist eine gute Frage. Wir hatten kein eigenes Kinderzimmer. Genau, dagegen haben wir uns ganz bewusst entschieden, weil einfach klar war, okay, nee, das Kind wird dort weder schlafen noch irgendwie sich die ersten Jahre allein aufhalten. Deswegen haben wir uns gar nicht irgendwie diesen Stress gemacht, jetzt so klassisch ein komplettes Kinderzimmer vor der Geburt einrichten zu müssen. Wir hatten tatsächlich einige Dinge auch, von denen ich jetzt heute sagen würde, dass wir sie nicht mehr kaufen würden. Klassisches Beispiel, Wickeltisch, würde ich, also ist natürlich irgendwie super ergonomisch, hilft einem dabei, aber er wurde auch kaum benutzt, weil dann liegt man mit dem Kind irgendwie doch auf dem Sofa, ja, und dann wickle ich es halt doch irgendwie dort schnell oder abhalten mache ich nicht auf dem Wickeltisch so. Und ja, wir hatten auch nicht irgendwie so die klassische Garderobe fürs Baby oder so. Wir hatten auch keine Wärmelampe, aber zum Beispiel über dem Wickeltisch oder so ein klassisches Beistellbettchen oder dann noch irgendwie einen Stubenwagen. So diese ganzen Sachen, weil einfach klar war, das Baby wird bei uns schlafen. Das, ja, egal, ob es jetzt dann in der Nacht ist oder auch am Tag dann irgendwie in der Trage. Das heißt, es war quasi weniger dann auch so ein sich gegen etwas entscheiden, sondern vielmehr sich für etwas entscheiden. Also dann eher dann, keine Ahnung, das lange Stillkissen, das dann auch als Nestchen irgendwie im Familienbett verwendet werden kann, das Tragetuch oder dann die ganzen Unterlagen, die vielleicht andere nicht haben, weil sie gewickelt haben und uns aber es wichtig war, auch ja abzuhalten und dann lieber mit Stoff zu wickeln im Zweifel. Und ja, dadurch, dass ich mich auch dazu entschieden habe, von Anfang an zu stillen und es für mich irgendwie ganz klar war schon in der Schwangerschaft so, das klappt, das wird, habe ich auch nie irgendwie das Bedürfnis gehabt, Flaschen zu kaufen oder dann irgendwie Schnuller schon vorsorglich zu kaufen, weil einfach klar war, nee, ja, es ist einfach ein bewusstes Entscheiden für was anderes und dadurch sind dann automatisch ganz, ganz viele Dinge weggefallen, ja, die andere vielleicht dann wohl kaufen würden.
Ja, du sagst ja gerade auch was Schönes, dieses Nichts vorhalten. Weil ich glaube, das ist auch unsere
Ja.
Gesellschaft sehr, ne? Wir haben ja ganz viel auf,
Ja.
vielleicht könnte ich das mal brauchen. Ne?
Ja,
Oder.
so dieses für jede Eventualität irgendwie vorbereitet sein, total. Das ist auch das, was ich immer wieder feststelle, wenn ich irgendwie auch Einblick in unsere Schränke zeige und dann so die Frage kommt beispielsweise in Bezug auf unser Geschirr, ja, was macht ihr denn, wenn ihr irgendwie Geburtstag feiert? Ja, dann überlege ich mir, wie oft feiere ich denn überhaupt im Jahr Geburtstag? Wie oft habe ich tatsächlich wirklich viele Leute hier zu Hause? Okay, das sind dann vielleicht 3, 4 Mal im Jahr. So, und dann überlege ich mir, okay, und für diese 3, 4 Mal im Jahr, also für 4 Tage von 365, brauche ich nicht irgendwie ein riesen Geschirrset, sondern dann benutzen wir halt einfach für den Kuchen große und kleine Teller. Denn, wow, man kann Kuchen auch auf großen Tellern essen und man kann Kuchen auch mit einer normalen Gabel essen. Und da merke ich einfach immer wieder, wie sehr wir da ja durch unsere Gesellschaft irgendwie tradiert sind, dass ja so der Anspruch besteht, man braucht für jedes Getränk ein anderes Glas, man braucht irgendwie für jedes Gericht einen anderen Teller. Und das lässt sich auf so viele ja, Dinge im Alltag übertragen. Wenn man mal mit einem offenen Blick sich seinen Besitz anguckt, dann wird man feststellen, dass man viele Dinge nicht nur für einen Zweck benutzen kann. Ja. Und dass man gar nicht so viele Dinge braucht, um trotzdem irgendwie so all den Herausforderungen im Alltag, die einem so begegnen, ja, gerecht werden zu können.
Ja, wenn dir jetzt so, sind dir bestimmt ja auch schon ganz oft Argumente begegnet, was dagegen spricht. Was ploppt da bei dir so auf oder wo, was hat dich vielleicht auch lange aufgehalten, gewisse Dinge wegzugeben?
Ich glaube tatsächlich, wenn ich so darüber nachdenke, dass es kein Argument gegen Minimalismus gibt, aber ich kann natürlich verstehen, dass wenn man so eine bestimmte Vorstellung davon hat, wie Minimalismus aussehen muss, dass das wahnsinnig unter Druck setzen kann und ja, einen überfordern kann und hemmen kann. Und ich denke, so das Wichtigste ist für sich wirklich zu verinnerlichen, dass es nicht den Minimalismus gibt. Dass nur weil wir so leben, wie wir leben, das nicht bedeutet, dass du oder andere auch so leben müssen, sondern dass es immer darum geht zu gucken, was funktioniert für uns, was brauchen wir. Bedürfnisse sind super individuell und genau deswegen glaube ich, gibt es tatsächlich kein einziges Argument, das mir einfallen würde, das gegen Minimalismus spricht in seiner eigentlichen Bedeutung, nämlich dass wirklich jeder Mensch für sich schaut und für sich reflektiert, was ja, nützt mir wirklich? Was hilft mir dabei, das Leben zu führen, das ich führen möchte? Und im Gegenzug dazu, was hindert mich daran in meinem Besitz? Wenn ich mich umschaue zu Hause, so, was führt nicht dazu, dass ich mein Leben leben kann, so wie ich mir das vorstelle? Und das war auch immer so die Frage, die mich begleitet hat beim Ausmisten. Weil wenn ich mir die Frage stelle, okay, was möchte ich mit meinem Leben anfangen? Wie soll mein Leben idealerweise aussehen? Dann schließen sich plötzlich ganz viele Dinge aus, weil ich mich dann für bestimmte Dinge entscheiden kann und automatisch fällt alles andere irgendwie weg, weil es mich daran hindert, das Leben zu führen, das ich gerne führen möchte. Ja.
Und auf welche Lebensbereiche hat es dann einen Einfluss? Also es hat sicherlich auf alles in eurem Leben einen Einfluss, aber wo würdest du sagen, ist es am gravierendsten? Wo würdest du, wenn du dich jetzt vor 10 Jahren siehst, bevor du, oder warst du vor 10 Jahren nach Amerika gegangen oder vor dem, ne, also vor 10 oder 11 Jahren,
Ja.
das Leben, wenn du das vergleichst mit deinem Leben jetzt, in welchen Lebensbereichen, siehst du da die größten Einflüsse?
Ich sehe tatsächlich den größten Einfluss, den ich auch so vielleicht nicht erwartet hätte, im finanziellen Bereich. Ist was, klar, man erwartet dann irgendwie plötzlich weniger aufräumen zu müssen, weniger Wäsche zu haben, die man irgendwie verräumen muss und so weiter, weniger zu putzen zu haben. So, das sind alles so klassische Dinge, die ich irgendwie erwartet habe. Und was ich aber nicht erwartet habe, ist tatsächlich auch, dass sich finanziell so ganz viel ändert, dass man plötzlich einen ganz anderen finanziellen Spielraum hat, weil man ja plötzlich mal feststellt, wie viel Geld man früher für Sachen ausgegeben hat, die man irgendwie gar nicht brauchte und die es gar nicht gebraucht hätte, um irgendwie ein gutes Leben zu führen. Und plötzlich steht man da und denkt so, wow, und was mache ich jetzt mit diesem Geld? Und dann auch wieder bewusste Kaufentscheidungen treffen zu können oder andere. Ich nenne mal so das Beispiel, mein Ziel war es immer irgendwie so, ja, biologische Lebensmittel konsumieren zu können. Und das war früher undenkbar, weil es einfach finanziell nicht möglich gewesen wäre. Und ich habe immer gedacht, das ist halt so. Und inzwischen habe ich für mich festgestellt, nee, das war halt, weil ich mein Geld für andere Sachen ausgegeben habe. Und jetzt diese finanzielle Freiheit zu haben, bewusste, nachhaltige Kaufentscheidungen treffen zu können, die einen aber nicht finanziell ruinieren. So, das war so die größte Veränderung, die ich tatsächlich auch überhaupt nicht erwartet hätte. Ja.
Was ich ja auch sehe bei Instagram ist, dass ihr auch nachhaltig reist, ne? Ja, besitzt gar kein
Ja.
Auto oder
Nein.
Genau,
Ja.
das ist auch so ganz
Genau. Ja,
klassisch,
wir
aber das
besitzen.
ja in der Stadt, ja.
Genau, wir besitzen keine Auto, was natürlich jetzt erstmal in der Stadt viel leichter ist als auf dem Land tatsächlich. Wobei ich auch immer wieder erstaunt bin, wie viele Menschen dann in der Großstadt trotzdem irgendwie ein Auto haben und das auch regelmäßig nutzen. Also ganz so selbstverständlich scheint es nicht zu sein. Aber wir ziehen das Ganze tatsächlich auch im Urlaub durch und versuchen, wann immer es irgendwie möglich ist, auch autofrei Urlaub zu machen. Das heißt, in unserem Fall auch sämtliche Familienbesuche, sei es auch irgendwie ins, keine Ahnung, hinterste Bayern finden mit dem Zug statt, oder auch der Jahresurlaub dieses Jahr wird mit dem Nachtzug stattfinden und ja, der Alltag wird ansonsten mit dem Lastenrad erledigt.
Und ist es dann auch wirklich dieser Unterschied? Ich versuche da so für mich selber reinzufühlen, dass es dadurch, dass du Zeit auch brauchst für deinen Alltag, weil du jetzt zum Beispiel, ne, wir haben ja oft ein Auto, um Schnellwege zurückzulegen und um irgendwo in so einem gewissen Komfort zu sein, ne? Und das ist ja vielleicht auch genau das Bild, was viele haben. Je minimalistischer ich lebe, desto weniger kann ich auf all das zurückgreifen, was uns vermeintlich Zeit schenkt. Das heißt, wir brauchen ja dann auch mehr Zeit, zum Beispiel, um mit dem Fahrrad von A nach B zu kommen, mit dem Zug von A nach B zu kommen. Aber ist es das, was du an Gewinn auch für dich spürst, dass du auch mehr Langsamkeit und mehr Ruhe in deinem Leben hast?
Ja, auf jeden Fall. Und ich muss sagen, dass mir das tatsächlich auch nicht immer leicht fällt. Also wenn ich mir zum Beispiel jetzt einen Weg auf Google Maps angucke, um irgendwo hinzukommen, und ich sehe dann so, ja, mit dem Auto wären es irgendwie 20 Minuten und jetzt mit dem ÖPNV brauchen wir aber irgendwie eine Stunde dorthin, dann ist das schon erstmal was ich, ja, wo ich natürlich denke, oh wow, und jetzt sitzen wir dann irgendwie insgesamt 2 Stunden für Hin- und Rückfahrt dann in diesem Zug. Aber es ist eben was, was einen dann auch dazu zwingt, wie du sagst, ja, einen Gang runterzuschalten und diese Zeit dann auch bewusst zu gestalten. Und das führt in unserem Fall zum Beispiel dazu, dass wir wahnsinnig viel mit unserem Kind lesen. So diese ganzen Wege, die wir mit dem ÖPNV zurücklegen, die werden bei uns dazu genutzt, zu lesen. Ich würde mit meinem Kind nie im Leben so viel lesen, wie wir es tun, wenn wir mit dem Auto fahren würden, weil dann müsste ich ja fahren. So. Und diese Zeit zu haben, mit meinem Kind zu lesen, aus dem Fenster zu schauen, sich über Gott und die Welt zu unterhalten, das ist wirklich eine große Bereicherung, zu der ich tatsächlich auch wirklich manchmal gezwungen werden muss, weil es tatsächlich auch, ja, wie du sagst, es ist manchmal auch einfach komfortabel, sich ins Auto setzen zu können und jetzt halt nur 20 Minuten Weg statt einer Stunde zu haben. Aber ja, dadurch hätte ich nie im Leben diese ganzen wertvollen Momente mit meinem Kind und auf die möchte ich nicht verzichten.
Ja, es ist so ein bisschen dieser Gedanke, auf der einen Seite raus aus der Komfortzone, aber dann doch das Geschenk zu spüren, Zeit zu haben und Aufmerksamkeit geben zu können. Weil gerade öffentliche Verkehrsmittel ist ja das Thema, wir sind nicht ne, also die Erwachsenen, die fahren und die Kinder müssen halt irgendwie mitmachen, so ungefähr, ne?
Ja, Ja, tatsächlich. Manchmal muss man zu seinem Glück gezwungen werden, ein Stück
Ich meine, was ich
weit.
da auch, das ist jetzt vielleicht auch noch ein wichtiger Gedanke, vielleicht für die eine oder andere Familie, die jetzt sagt, boah, das finde ich total spannend, aber oh, das kann ich mir so gar nicht ohne komplett vorstellen, sind ja, und da ist ja die Tendenz auch sehr, geht in die Richtung, Dinge einfach auszuleihen, ne? Also eben bei deinem Geschirr habe ich das schon eben gedacht, ne? Und da bin ich ja zum Beispiel schon dabei, nicht weil ich so wenig besitze, aber wenn ich dann zum Beispiel irgendwas nicht habe, dann zu sagen, ich gebe es in den Status, also ich bin so WhatsApp-Fan, ne? Ich gebe es in den Status, frage, wer hat das, kann mir das irgendwie leihen und dann leihe ich mir einfach für 2 Tage irgendwas aus und dann kann ich es danach wieder abgeben. Und das ist ja gerade in Großstädten auch zum Beispiel Autos zu leihen, ne? Zu sagen, okay, wir haben da dieses Carsharing-Modell und dann weiß ich, ich kann mir, wenn ich jetzt wirklich mal einen Großeinkauf machen möchte oder wenn ich, keine Ahnung, aus der Innenstadt nach Spandau möchte oder was auch immer, ne? Und das geht mir jetzt zu lang oder ich muss irgendeinen Termin wahrnehmen und das funktioniert nicht, dann sich ein Auto zu leihen oder so, ne? Die Option gibt es ja auch immer mehr.
Ja, total. Und ich denke, das ist auch das, wo wir umdenken müssen. Und es geht ja nicht um ganz oder gar nicht. Das ist, auch wir benutzen Autos, aber wir besitzen eben keins mehr. Und dadurch reflektieren wir zum einen natürlich viel genauer, wann brauchen wir tatsächlich ein Auto. Aber auch dann gibt es Fälle, wie du sagst, so, keine Ahnung, der Lebenshof, den wir unterstützen, wo unser Kind ein Patentier hat, der ist wirklich irgendwo im Nirgendwo in Brandenburg, da komme ich mit dem ÖPNV beim besten Willen nicht hin. So, da wird einmal im Jahr ein Auto gemietet. Das ist, und auch ohne schlechtes Gewissen, weil wenn wir das alle tun würden, wenn wir alle, wie du ja auch sagst, keine Ahnung, sei es die Bohrmaschine, sei es Geschirr für bestimmte Veranstaltungen, anderen zur Verfügung stellen würden, das würde zum einen zu einem ganz anderen Miteinander führen, weil wir wieder viel mehr in bewusste, zwischenmenschliche Beziehungen auch eintreten würden. Und zum anderen natürlich auch unsere Umwelt einfach maßgeblich entlasten und auch unseren Geldbeutel, wenn nicht jeder die Bohrmaschine selbst kaufen muss und nicht jeder irgendwie ein 20-teiliges Geschirrset zu Hause hat, nochmal extra für die 4 Geburtstage im Jahr. Das wäre so bereichernd, nicht nur für die Umwelt, sondern auch für uns, ja, als Menschen.
Ja, absolut. Wie ist denn das jetzt? Dein Kind wächst ja genauso auf. Also ihr seid ja, ne, von Anfang an hat es das jetzt so mitgekriegt. Bestimmt kannst du berichten, wie so die Erfahrungen sind im Vergleich mit den anderen Kindern. Also wie nimmt er das so auf?
Ja. Ja, also ich muss sagen, ich bezeichne das auch immer als unseren Heimvorteil, weil er natürlich in dieses Leben reingewachsen ist. Das ist natürlich ein großer Unterschied für andere Familien, die das nicht haben, weil ich einfach merke, so für ihn fällt Loslassen mit seinen jetzt 6 Jahren total leicht inzwischen. Er hat sich da einfach dran gewöhnt und da merke ich auch einen großen Unterschied so im Vergleich zu befreundeten Familien, die immer wieder erzählen, wie schwierig das da mit den eigenen Kindern ist, dass die auch nur irgendwie ein bemaltes Papier mal loslassen und weggeben. Und für uns ist das irgendwie gar kein Thema, sondern findet inzwischen abends nebenher beim Aufräumen statt. So, hey, komm, lass uns doch mal irgendwie deine gemalten Sachen durchgehen, was da weg kann. Oder mir fällt jetzt gerade hier dieses Buch in die Hand, dafür hast du dich jetzt schon lange nicht mehr interessiert, können wir das irgendwie weitergeben? Und da merke ich, dass er für sich das tatsächlich inzwischen als Vorteil erkannt hat. Zum einen weniger aufräumen zu müssen. Also er überlegt inzwischen auch für sich ganz bewusst, wenn er Dinge sich wünscht und kauft. Ja, hat er auch schon gesagt, nee, Mama, möchte ich irgendwie doch nicht, weil dann muss ich das nachher wieder aufräumen. Und ja, da merkt man, so da hat er für sich auch einfach schon die Vorteile erkannt oder auch der größte Vorteil, und der ist natürlich für jedes Kind die Nummer eins. Wenn ich Dinge loslasse, mich von Gegenständen, Spielzeug trenne, das mich nicht mehr interessiert, aus dem ich rausgewachsen bin, dann schaffe ich Raum für Neues. Und wenn ich dann auch noch die Sachen verkaufe und dafür Geld bekomme, dann kann ich mir auch neue Sachen kaufen, neue gebrauchte Sachen, die ich mir wünsche und die vielleicht jetzt viel mehr irgendwie meinen aktuellen Bedürfnissen entsprechen würden. Und da merke ich doch einen sehr großen Unterschied zu anderen Kindern in seinem Alter, dass er da ja inzwischen einen ganz natürlichen und auch zwangfreien Umgang mit Aussortieren hat und mit Reflektieren, was den eigenen Besitz angeht. Ja.
Würdest du sagen, ich meine, ihr habt jetzt ein Kind, aber so vielleicht auch, wenn du das bei anderen Kindern beobachtest, er hat einen relativ guten Zugang zu sich selbst, was die eigenen Bedürfnisse überhaupt sind, weil ich glaube, das ist auch eins der Punkte, die ich immer wieder sehe, ist, dass wir in dieser sehr konsumlastigen Welt schwer in Verbindung sind mit unseren eigenen Bedürfnissen, unseren wahren Bedürfnissen, weil wir immer so in diesem Need sind, in diesem, was bräuchte ich jetzt von außen, dass irgendwas gestopft wird.
Ja, total. Und da würde ich aber auch als Pädagogin sagen, dass das so ein grundsätzliches Thema ist, dass uns das als Erwachsene ja auch schon ganz oft schwerfällt, irgendwie wirklich in Verbindung mit uns und unseren wahren Bedürfnissen zu sein. Und für mich war das seit seiner Geburt ein ganz großes Anliegen, ihn immer wieder in seinen Gefühlen zu bestärken, ihn darin zu sehen und auch anzunehmen. Ja, weil Gefühle und Bedürfnisse erstmal immer valide sind und dann halt geguckt werden muss, woher kommen bestimmte Wünsche? Sind es tatsächlich Wünsche, die ja Wünsche sind, oder sollen die einfach nur ein bestimmtes Bedürfnis befriedigen, das vielleicht aber eigentlich anders befriedigt werden sollte? Und das war mir ja in der Erziehung meines Kindes immer wahnsinnig wichtig, da für ihn auch zu differenzieren und ihm das auch nahezubringen, dass es ein Unterschied ist, ob ich jetzt gerade was Neues haben möchte, weil mich das tatsächlich interessiert und weil ich da irgendwie einen Mehrwert für mich sehe, oder ob es jetzt gerade nur irgendwie darum geht, es zu haben, um es zu haben, um jetzt irgendwie dieses Hochgefühl zu haben, ne? So diese Endorphine, die dabei dann freigegeben werden. Und wie können wir das anders lösen? Und ganz oft ist es doch dann so, dass die gemeinsame Zeit und irgendwie einen Ausflug machen und dann noch irgendwie ein Eis essen gehen, das Gleiche macht. So wie jetzt irgendwie in den Spielzeugladen gehen und was Neues zu kaufen. Und das ja auch oftmals so dieses nicht loslassen können und wollen, sowohl bei uns Erwachsenen als auch bei den Kindern, ja ganz oft aus so einer Verlustangst herauskommt. Und brauchen wir denn wirklich Angst davor haben? Ja, eigentlich nicht. Aber wie können wir quasi so mit Verlust anders umgehen oder mit Veränderung? Menschen haben ganz oft Angst vor Veränderung. Und dabei ist das Leben kontinuierlich davon geprägt, dass sich Dinge verändern, dass wir Verluste erleiden, in welcher Hinsicht auch immer. Und quasi mit sowas relativ Einfachem wie Besitz anzufangen, da diesen bewussten Verlust, dieses Loslassen zu üben, das wird einfach auch dazu führen, dass andere Verlustmomente, die einfach kommen werden, ganz natürlich in unserem Leben, dass wir mit denen ganz anders umgehen können, weil wir die Gefühle, die dahinter sind, betrachten und weil wir mit denen umgehen können, ja.
Einfach mehr mit uns selbst im Kontakt sind, im Grunde.
Auf jeden Fall. Und da ist es so wichtig, dass wir als Erwachsene unseren Kindern Vorbild sind. Ja, im Loslassen. Loslassen können ist so wichtig, ja.
Ja, so wertvoll. Und wir halten so oft fest,
Ja, und
also.
auch total, genau. Und dann halt auch so diese Perspektive, dass Loslassen und da auch Veränderung, Verlust nicht immer nur negativ konnotiert ist, sondern dass das auch ganz viel Raum schafft für Neues. Ja.
Wenn jetzt hier eine Hörerin dabei ist, die sagt, oh, das interessiert mich ja so, ich würde da jetzt gerne die ersten Schritte gehen. Wo macht es für dich Sinn anzufangen? Also du hast ja jetzt schon gerade gesagt, loslassen, ne? Das ist wahrscheinlich das Erste. Aber welche Schritte sind vielleicht auch am einfachsten, ne? Weil man eigentlich im Moment noch in einer ganz anderen Bahn läuft?
Ja, also zum einen natürlich, wenn es jetzt konkret ums Ausmisten geht, immer dort anzufangen, wo es emotional am leichtesten fällt. Jetzt nicht mit der Erinnerungskiste anzufangen oder mit dem Kleiderschrank, wenn man irgendwie so eine ganz enge Verbindung zu Mode hat und Mode für einen so eine ganz große Ausdruckskraft hat, sondern dann vielleicht halt doch irgendwie mit der Küche, wo die Pfannenwender einen jetzt nicht emotional wirklich berühren. Und was ich aber auch sagen muss, so rückblickend auch für mich, würde ich sagen, dass das Allerwichtigste immer erstmal ist, für sich zu überlegen, warum will ich das überhaupt machen? Also was soll dieses Ausmisten denn am Ende für mich überhaupt bringen? Was ist das Ziel des Ganzen? Welches Gefühl soll am Ende entstehen? Oder welcher Raum soll entstehen? Welche Ressourcen sollen dadurch entstehen? Und wenn ich das für mich klar vor Augen habe, dieses Ziel, das ich erreichen möchte, mehr finanzielle Freiheit oder weniger Haushaltsverpflichtungen und, dann kann ich natürlich auch viel zielgerichteter aussortieren und mich immer fragen, ja, Trägt dieser Gegenstand dazu bei, dass ich dieses Ziel erreichen kann, oder hindert dieser Gegenstand mich daran? Und dann fällt es vielleicht auch einfach immer wieder viel leichter, sich auch zu motivieren und sich vielleicht auch mal zu überwinden, bestimmte Gegenstände loszulassen, die einem jetzt im ersten Moment schwer fallen, weil man weiß, okay, sie dienen halt quasi so diesem höheren Ziel, das ich erreichen möchte. Ja.
Und auf der anderen Seite ist es sicherlich auch ein guter Schritt, in den bewussteren Konsum zu gehen, oder? Wie kann das gelingen?
Ja, selbstverständlich, weil ich kann so viel aussortieren, wie ich will. Wenn ich weiterhin so konsumiere wie vorher, dann befinde ich mich irgendwann in so einer Endlosschleife, da hast du recht. Ja, genau, da ist es für mich irgendwie so am besten, vor allem so in dieser Anfangszeit, wo man so dieses Bedürfnis ja noch sehr stark hat, weil man einfach noch so in seinen Mustern ja auch drin ist, des Konsumierens, alles erstmal auf Listen zu schreiben, alles aufzuschreiben. Das würde ich mir gern kaufen, hier, das habe ich gesehen, das interessiert mich, und Wunschlisten anzulegen und sich ganz klaren Regeln quasi zu unterwerfen, die man selbst erarbeitet hat. Zum Beispiel, dass man neue Sachen erst anschafft, wenn was Altes dafür gegangen ist. Also so diese One-in-One-out-Regel. Oder dass man auch sich dann für die Gegenstände auf der Wunschliste die Regel auferlegt, dass die da mindestens 3 Monate stehen müssen, bevor sie gekauft werden. Das sind, finde ich, so gute Regeln oder Tricks, die einem dabei helfen können, so diesen, ja, dieses Rad dann da mal zu verlassen, so, ja, neue Perspektiven zu bekommen und vielleicht mal einen anderen Weg zu gehen als bisher. Ja, und nicht jedem Konsumdruck quasi gleich zu erliegen.
Hast du da auch noch einen persönlichen Tipp für mich? Weil ich habe die Tendenz, ich kaufe zu viel Lebensmittel. Also weil ich immer so kreativ koche oder gerne koche, eigentlich koche ich dann meistens gar nicht so. Also es ist, aber ich habe immer die Idee und liebe auch Rezepte und habe dann aber halt zum Beispiel, mein Vorratsschrank ist so voll, ich verwende auch so gut wie alles irgendwann, aber ich habe das Gefühl, die Auswahl ist viel zu groß. Und dann macht mir das ja auch Druck, weil ich immer denke, okay, das wird jetzt langsam Zeit, dass es verwendet wird, oder das, wie kann ich das und das jetzt kombinieren? Und viel zu viel Auswahl. Also mein Thema ist, ich habe zu Hause dann eine zu große Auswahl. Bitte ein persönlicher Tipp, Mia.
Also was uns dabei wahnsinnig gibt, ist zum einen, dass wir immer einen Speiseplan schreiben, jedes Wochenende, und dieser Speiseplan auf Basis unseres Vorratsschrankes auch basiert. Also das heißt, alles, was dann auch dort gekocht werden soll, muss auch mit den Dingen erstmal stattfinden, die wir zu Hause haben. Und erst wenn diese Dinge quasi verplant sind, dann können irgendwie auch neue Sachen dazu. Also klar, wenn jetzt irgendjemand sich unbedingt Pizza wünscht und wir haben jetzt die Zutaten dafür nicht da, aber hätten irgendwas für irgendeinen Couscous-Salat da hat aber keiner Lust drauf, ja, dann kaufen wir die Sachen für die Pizza. Aber es führt doch dazu, dass wir natürlich erstmal gucken, welche Ressourcen haben wir zu Hause, die erstmal auch verbraucht werden müssten, bevor wir dann dazu übergehen, neue Sachen zu kaufen. Ja, das ist so die Regel, die wir quasi haben. Ja, und die auch wirklich dabei hilft, nicht nur den Vorratsschrank möglichst übersichtlich zu halten, sondern auch dazu führt, dass wir natürlich viel weniger Geld ausgeben, weil wir erstmal die Dinge verbrauchen, die wir haben, und natürlich auch so viel weniger Lebensmittelabfall dann irgendwie anfällt, weil dann doch irgendwie mal was schlecht geworden ist, weil man den Überblick verloren hat. Ja.
Ja, ist ein super Tipp. Also mir kam jetzt gerade auch du hast es mehrmals genannt, ist der Begriff der Ressource, ne? Dass wir haben ja einmal die weltweiten Ressourcen, die Ressourcen, die jetzt hier irgendwie im Supermarkt stehen, sage ich jetzt mal, auch, aber halt auch, dass wir im eigenen Haus schon Ressourcen haben und die dann erstmal zu verwenden und zu sagen, hey, okay, es ist eine Ressource, es lohnt sich, das zu verwenden, weil ich glaube, der Blick auf unsere Dinge, die wir besitzen, ist ja oft ein ganz anderer, ne?
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Dafür finde ich gerade so in Sachen Küche oder Lebensmittelvorräte, da verliert man so gern irgendwie den Überblick, weil man natürlich aber auch von außen, ich kenne es ja auch von Instagram, ständig irgendwie mit neuen Rezeptideen dann da konfrontiert wird und man so das Gefühl hat, oh ja, das will ich auch noch machen, und dabei hat man dann doch irgendwie was zu Hause schon, was einen ähnlichen, keine Ahnung, ein ähnliches Nährstoffprofil hat oder was auch immer man sich dann da erhofft hat von oder ne, sich von diesem neuen Rezept dann wünscht, was irgendwie ein altes Rezept vielleicht auch könnte. Ja, oder wenn man die Dinge, die man hat, vielleicht einfach auch noch mal kreativ anders irgendwie zur Anwendung kommen lässt. Ja.
Ich würde jetzt gern noch mal dazu übergehen, dass du vielleicht Ideen einbringen könntest, wo ich mich informieren kann, wenn ich sage, Minimalismus catcht mich gerade voll. Wo kann ich mich noch informieren? Wo kann ich mich inspirieren lassen? Wo kann ich mich motivieren lassen? Weil ich glaube, das ist auch so ein großes Thema, was ich sehr gut kenne. Ich habe jetzt seit bestimmt mehreren Jahren diese Minimalismus-Idee und stecke irgendwie immer noch in den Kinderschuhen. Habe manche Bereiche schon sehr minimalistisch und andere gar nicht. Und ja, wo siehst du da Unterstützung?
Also, was mir damals so die meiste Unterstützung gebracht hat, waren tatsächlich irgendwie, ja, soziale Medien in Form von Instagram. Es gibt einfach so, so tolle, aber auch super diverse Instagram-Profile, die wirklich viel, viele verschiedene Personengruppen ansprechen. Ob es jetzt der Single ist oder das Pärchen oder dann doch die Familie oder auch die mehrköpfige Familie, die einem dann Beispiele dafür geben können, wie minimalistisches Leben in so einer Konstellation aussieht, auch mit großem Haus zum Beispiel, so, weil sich das natürlich alles erstmal nicht ausschließt. Das sind, ja, dafür schätze ich Social Media einfach so sehr, ja, dass es einfach so für mich eine ganz große Bubble ist, in der ich mich wahnsinnig wohlfühle, wo ich ganz viele Menschen entdecken kann, finden kann, die einen ähnlichen Lifestyle leben, die ähnliche Ziele haben, ähnliche Werte leben. Aber was ich tatsächlich auch immer ganz gut finde, sind Bücher zum Beispiel. Einfach, wenn man ja auch sagt, ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt alles auf einmal konsumieren möchte und ich brauche irgendwie auch Zeit und Ruhe und möchte mich jetzt nicht den ganzen Tag irgendwie in den sozialen Medien aufhalten. Ja, es gibt ganz, ganz tolle Bücher auch für Fortgeschrittene zum Beispiel. Also so ein Klassiker ist von Fumio Sasaki, Das kann doch weg. Das finde ich so ein ganz großes eine ganz große Bereicherung für mich auch nochmal nach über 10 Jahren gewesen, einfach nochmal auf Dinge eine andere Perspektive auch richten zu können. Ja, aber auch so Sachen wie Minimalismus-Stammtische. In vielen großen Städten gibt es Stammtische, wo sich Menschen regelmäßig treffen und auch austauschen. Und ich glaube, gerade auch so diese persönlichen Begegnungen, die auch online teilweise stattfinden, es gibt auch Online-Stammtische, die sind auch nochmal eine ganz, ganz große Bereicherung, weil man dort eben auch so ganz individuelle Fragen dann nochmal auch stellen kann und sagen kann, hey, du machst es doch jetzt schon so lange, wie macht ihr das denn? Wie gestaltet ihr das? Und dann nochmal so, ja, ganz neue Perspektiven und auch Inspirationen bekommt.
Ja, total wertvoll. Gibt es ein Buch, was du als Starter hattest oder irgendwas, jemanden, dem du gefolgt bist oder ein Podcast oder irgendwas damals? Wobei vor 10 Jahren waren Podcasts noch nicht ganz so en vogue, aber es ging schon los.
Nee, ja, tatsächlich. Ich habe das irgendwie damals gar nicht so gemacht. Ich habe weder gelesen noch irgendwie damals groß auf Instagram was gemacht. Ich habe tatsächlich irgendwie viel YouTube-Videos damals geguckt. Und damals vor 10 Jahren war das vor allem auch noch so der US-amerikanische Bereich. Also The Minimalists, die sagen dir vielleicht was. Waren damals vor 10 Jahren auch schon total groß im US-amerikanischen Raum. Den folge ich auch heute noch total gern. Die haben tolle Tipps und Inspirationen. So in Bezug auf Familie folge ich zum Beispiel total gern der Regina von Minimalismus Muse und auch ihr Podcast Minimalismus Moms finde ich super bereichernd, gerade auch wenn man einsteigt. Gibt es dort irgendwie gefühlt zu jedem Themenbereich irgendwie eine Folge oder auch von ihr einen Beitrag, den man sich dazu durchlesen kann. Ja, und ansonsten kann ich auch immer nur empfehlen, und da freue ich mich auch immer wieder drüber, wenn man dann auch den Menschen, die man vielleicht auf Social Media folgt, einfach schreibt mit einer speziellen Frage. Mich erreichen immer wieder Fragen so, hey Mia, ich mache das so und so und ich komme da irgendwie nicht weiter. Hast du einen Tipp, wie machst du das irgendwie mit Bürokram oder wie machst du das hier mit der Küche und oder hier im Kinderzimmer mit der Kinderkleidung? Das ist mir irgendwie alles zu viel, das wächst mir über den Kopf. Und gerade das ist ja, finde ich, so das Wertvolle an Social Media, dass da ja in der Regel, vor allem so im Minimalismusbereich, echte Menschen dahinter stecken. Denen kann ich Fragen stellen. So, wir müssen uns Menschen quasi als Ressourcen viel mehr nutzen und ja, können dabei so viele Sachen lernen und uns austauschen. Und ja, das finde ich ist ein großes Geschenk.
Ja, super. Ja, gerade bei Kleidung fällt mir auch das Thema Vorhalten ein, ne? Also so dieses, oh Gott, wie viel an Kisten ist da und wie viel haben wir eigentlich von was wir niemals auftragen können und was wir gar nicht nutzen, einfach, ne? Diese vielen Ressourcen, die eigentlich überall verschwinden und ne? In den Schränken und gar nie benutzt werden. Die Motten
Ja,
fressen sie
total
ja.
wichtig. Ja, ist ganz wichtiger Aspekt, den du da ansprichst, weil eigentlich sind schon alle Ressourcen auf diesem Planeten vorhanden. Also ich habe irgendwie ja vor einiger Zeit mal gelesen, dass wir genug Kleidung auf der Welt haben, um die nächsten 6 Generationen zu versorgen. Und sich das mal bewusst zu machen, welche Ressourcen man ja auch der Welt vorenthält, indem man sie bei sich zu Hause lagert und obwohl man sie nicht braucht und wie wichtig und wertvoll es wäre, die dem Markt quasi wieder der Gesellschaft zurückzugeben, sodass nichts Neues produziert werden muss, sondern es weiter genutzt werden kann. Ja, das ist ein
Ja,
ganz, ganz
super.
wichtiger Aspekt.
Ganz wichtiger Gedanke, ja. Und wenn man dich jetzt kontaktieren möchte, oder was begleitest du auch in den Weg zum Minimalismus? Oder wie ist dein? Ich habe dich sonst nur bei Instagram gefunden. Also ich kann jetzt gar nicht viel dazu sagen. Von daher gern, sag du noch gern was dazu.
Ja, ich bin tatsächlich auch nur auf Instagram zu finden. ja, meine Ressourcen würden es einfach nicht zulassen, noch andere Kanäle zu bespielen, einfach weil es für mich auch ein Hobby ist und bleiben soll. Und das ist es tatsächlich auch. Also ja, ich mache das vielleicht mal bei Freundinnen und Freunden oder bei Familie, dass ich die mal tatsächlich intensiver auch bei irgendeinem Ausmistprozess begleite, aber jetzt professionell oder ne, auch im Rahmen irgendwie meines Instagram-Kanals kann ich das leider nicht anbieten, aber ich bin wirklich immer offen dafür, dass man mir Nachrichten schreibt, wenn man Fragen hat, wenn man irgendwo nicht weiterkommt. Und genau, auf Instagram Minimalistin Mia und da bin ich zu finden.
Sehr schön. Ah, schön. Also ich finde es auch mega, was du jetzt hier schon geteilt hast. Also das ist, ja, man könnte schon ein kleines Buch draus schreiben. Also Broschüre im Podcast sozusagen zum Thema Minimalismus. Ich finde es mega. Magst du mir auch noch meine 5 kurzen Fragen beantworten? Also da sind wir jetzt ganz flott durch und ich hoffe, du kannst das auch einfach für dich recht intuitiv beantworten, weil ich finde es immer ganz schön, um nochmal so einen kleinen Abriss zu kriegen. Mit wem war ich jetzt im Gespräch oder bin ich hier im Gespräch und was steckt so dahinter? Ja, das machen wir
Ja,
noch
sehr
als Abschluss.
gerne.
Okay, was bedeutet für dich Liebe?
Liebe bedeutet für mich Bedingungslosigkeit, aber auch Kompromisse und jede Menge Arbeit, vor allem auch an sich selbst.
Was bedeutet für dich Glück?
Glück bedeutet für mich, die kleinen Dinge im Leben und im Alltag genießen zu können und einfach mit allem, was ich habe, was ich bin, was ich sein darf, zufrieden zu sein.
Was bedeutet für dich Freiheit?
Freiheit bedeutet für mich, ja, mich jeden Tag wieder neu entscheiden zu können, wie ich leben möchte, was ich tun möchte, was ich sein möchte oder was ich auch anders machen möchte. Ja, das empfinde ich als großes Privileg, ja, so leben zu dürfen.
Es geht immer so ein bisschen ineinander über, aber für was bist du aktuell besonders dankbar?
Ich bin aktuell besonders dankbar dafür, dass mein Kind in einem sehr sicheren Land aufwachsen darf. Ja, das ist etwas, wofür ich momentan in Anbetracht unserer, ja, globalen Zustände wirklich am dankbarsten bin.
Und wenn du irgendwas ändern könntest, im Kleinen oder im Großen, in unserer Welt, wie auch immer, mit einem Fingerschnipsen, was wäre das?
Ja, in Bezug auf die vorangegangene Frage, dann wäre es, ja, die globale Situation zu verändern. Ja. Und zwar ja insofern, als dass einfach jedes Kind und jeder Mensch die Möglichkeit hat, in Frieden und in Freiheit aufwachsen und leben zu dürfen.
Ja. Ich glaube, da trägst du auf jeden Fall schon damit bei, indem du das jetzt hier auch rausgibst und indem wir einfach mehr Bewusstsein schaffen dafür, was darauf einzahlt. Also, ich finde,
Ja.
es hat ja wirklich, es sind immer so kleine Punkte, die Strömungen in andere Richtungen erzeugen dürfen. Also, das.
Ja, auf jeden Fall. Und jeder Mensch kann im Alltag seinen Beitrag dazu leisten, dass wir alle friedlicher und ja, freier leben können. Und sei es nur irgendwie das Lächeln für die Kassiererin oder den Kassierer. Und ja, einfach mal Danke sagen. Ja.
Ja. Ja, mein letztes Podcast-Interview habe ich mit, also ich sage es immer so schön, mit einer Friedenspädagogin aufgenommen. Also die hat Friedenspädagogik studiert, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, ich hoffe. Da ging es auch ganz viel darum. Was haben wir denn eigentlich an Ressourcen schon und was können wir weitergeben, statt immer in unserem Denken zu bleiben, was brauchen wir noch? Ne? Also
ja.
Wo ist so viel schon da? Und diese Fülle
ganz, ganz
wahrzunehmen.
Wichtiger Punkt. Ja.
Diese
ja, es gibt
Fülle.
Schon so viel. Ja.
Und da immer mit vielen Dingen viel, viel mehr ins Bewusstsein zu kommen. Ja.
Absolut, ja.
Voll schön. Ja, dann kommen wir zum Ende von dem Gespräch. Jetzt hoffe ich, dass es mit der Audioaufnahme alles geklappt hat, aber ich bin jetzt ganz optimistisch. Und danke dir ganz herzlich für deine Zeit, weil das ist auch ja so mit das Wertvollste, was wir haben. Ne? Also, dass du mir jetzt ein bisschen deine Ressource geschenkt hast, sozusagen, deiner Lebenszeit. Und wir jetzt hier aber was ganz Tolles nach draußen geben. Und ich hoffe, dass wir da ganz viele Familien, ganz viele Frauen damit inspirieren können. Danke dir.
Ja, sehr, sehr gerne, von Herzen gerne. Ich danke dir.
Danke. Also alles Liebe dir da draußen und alles Liebe dir, Mia. Und ja, vielleicht sieht man sich dann irgendwann nochmal wieder in irgendeinem anderen Kontext. Würde mich total freuen.
Ja, danke schön. Das kann ich nur zurückgeben.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, willkommen zurück aus diesem Gespräch. Schön, dass du bis hierher gelauscht hast und ich hoffe, wir haben dich da mitnehmen können, vielleicht begeistern können, inspirieren können. Und wenn du jetzt mehr wissen möchtest, habe ich all die Infos, die erwähnt worden sind, in die Shownotes gepackt. Und ja, wenn du Fragen an Mia hast, hat sie ja erwähnt, darfst du die gerne stellen über Instagram. Und wenn du in irgendeiner Form die Unterstützung in deinem Mama-Alltag, in deinem Leben mit Kindern, in dem Übergang zum Mama-Werden wünschst, dann mag ich dich herzlich einladen, dich mit mir in Verbindung zu setzen und ja, dich gern von mir begleiten zu lassen. Mehr Infos dazu findest du auch auf meiner Homepage. Auch die habe ich in den Shownotes verlinkt. Und ja, mein Angebot ist auch weiterhin da mit vielen Folgen im Podcast. Also über 130 Episoden gibt es schon. Also schau da auch gern noch hinein. Und mein drittes Angebot, was ich hier in der Gegend um Kaiserslautern anbiete, sind Frauenkreise. Also wenn du das Bedürfnis hast, mal in einen stimmigen, ruhigen, nährenden, kraftschöpfenden Austausch und Raum einzutauchen, dann heiße ich dich da herzlich willkommen. Auch da findest du alle Infos auf meiner Homepage. Eine Bitte noch an dich. Wenn du was aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest, dann gibst du uns ein großes Geschenk, wenn du diese Folge bei Spotify, bei Apple Podcast oder sonst wo es dir möglich ist, bewertest mit Sternen oder einer persönlichen Nachricht. Und natürlich von Herzen gern gib diese Episode weiter an Menschen in deinem Umfeld, teile sie in deinen sozialen Medien. Dann wird sie einfach viel mehr Frauen erreichen, viel mehr Menschen erreichen und auch dieses Thema wird weiter in die Welt getragen. Herzlichen Dank. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, egal wo du zuhörst, egal wann du zuhörst. Alles, alles Liebe.